In Gaza wird ein großer Gas- und Containerhafen entstehen. Deshalb wird Gaza hauptsächlich jetzt entvölkert und platt gemacht. Gaza wird eine Technokratie-Regierung bekommen. Die USA werden ein Piratenstaat. Man muss sich ja fragen, okay, die Pipeline soll ausgerechnet nach Italien. Ja, wer macht denn das Geschäft in Italien? Es droht auch, dass auch in Deutschland der Polizeiapparat übernommen wird, nicht? Durch Software, durch Konzerne, in die dieses Epstein-Netzwerk eben investiert ist. Solche Software von Peter Thiel, nicht genauso wie hier Epstein, Junkermann, die sind schon in einigen deutschen Bundesländern im Laufen. In Nordrhein-Westfalen, in Hessen, in Bayern, nicht? Und sogar auch in Baden-Württemberg. Und da kann man auch sehen, wurde das Polizeigesetz sogar noch geändert, wer da alles zugestimmt hat. Die Karteiparteien, CDU, SPD, Grüne.
Und in Baden-Württemberg auch die AfD.
Nicole Junkermann, nicht? Die ist über 4000 Mal in den neuen Epstein-Files erwähnt worden. Es wird immer wieder versucht, gerade im deutschsprachigen Raum, ihren Namen nicht zu nennen.
Das alles erfolgt ja einem Plan. Ich spreche heute mit dem Bestsellerautor und Analysten Heiko Schöning. Wir sprechen über Geopolitik, über die internationale Mafia und vor allem mit dem Schwerpunkt, warum, weshalb und wie Europa abgeräumt und ausgeblutet wird, wie die wirtschaftliche Vernichtung durchgezogen wird, wie die Unternehmen das Land verlassen und wie das Sie, werte Zuseher, betreffen wird. Ich freue mich, Heiko Schöning wieder im Studio bei Auf 1 begrüßen zu dürfen. Sehr geehrter Herr Schöning, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wir haben uns heute wieder einige Themen vorgenommen, von denen ich überzeugt bin, dass die Zuschauer noch nie etwas gehört haben. Das hat sich bei unseren Interviews in den letzten 5 Jahren auch ein bisschen so eingebürgert, dass sie immer etwas Neues mitgebracht haben. Und dieses Mal ist es so, dass ich einsteigen möchte mit unserem letzten Interview im vergangenen Sommer. Und zwar haben Sie vor bald knapp einem Jahr über eine Pipeline durch Israel gesprochen, ein Projekt, das ich bis dahin auch nicht gekannt hatte und dass der Hintergrund sein könnte für den Gaza-Krieg und haben das ausgeführt. Und als ich dann gesehen habe, wie Donald Trump dieses Board of Peace gegründet hatte und wie Jared Kushner, sein Schwiegersohn, die Hochglanzfolien von den Gaza-Projekten mit den Pipelines und Häfen gezeigt hat, habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, hat dieser Heiko Schöning schon wieder mit einer Voraussage recht behalten. Vielleicht können Sie für die Zuschauer noch einmal zusammenfassen, was Sie damals skizziert haben und was zwischenzeitlich dann tatsächlich mit dieser New Gaza Map präsentiert wurde.
Richtig. Also das war hier im Auf 1 Studio im Sommer 2025, wo ich im Interview sagte, in Gaza wird ein großer Gas- und Containerhafen entstehen. Deshalb wird Gaza hauptsächlich jetzt entvölkert und platt gemacht. Es konnte ja schon die ganzen Jahre und Jahrzehnte vorher schon entvölkert werden und platt gemacht. Aber warum zu diesem Zeitpunkt? Und warum braucht man diese Fläche? Und was dahinter steht, und das hatte ich ja im Sommer 2025 schon gesagt, ist tatsächlich auch ein großes Hafenprojekt. Es geht um Gas, es geht um Energie und letztendlich auch um Druck und Machtausübung mit Energielockdowns. Und das ist tatsächlich das, was sich jetzt ganz neu eben auch materialisiert hat, wo man das sehen kann. Richtig, wie Sie eben sagten, etwa ein halbes Jahr später hat ja der Schwiegersohn von Donald Trump, Jared Kushner, eine Präsentation beim World Economic Forum in Davos gehalten im Januar 2026 und hat dort präsentiert auf PowerPoint-Folien, dass in Gaza plötzlich halt ein Container-Transport-Hub gebaut werden soll. Und er zeigt auch genauso im Bild auch eine Gasplattform im Öl, wo man sieht, Moment mal, wollen die jetzt vor Gaza auch noch Öl fördern? Richtig. Ja. Und genau das ist jetzt etwas, was sich auch jetzt gezeigt hat. Und ich werde noch auch ganz neue Bilder eben auch zeigen von einer Pipeline, die von Gaza nach Italien geht. Denn darum geht es. Ja, es geht um neue Wege, dass Europa nicht mehr Gas aus Russland kaufen soll. Dafür ist ja schon Nord Stream gesprengt worden. Ja, und ohne dass es hier in Europa richtig aufgeklärt worden ist. Wir sehen jetzt ganz aktuell, dass eben der Iran kein Gas mehr liefern kann, auch Katar nicht mehr, auch Australien nicht. Ich werde da drauf kommen. Plötzlich ist auf dem ganzen Weltmarkt kein Gas mehr da. Mhm. Und der Einzige, der noch liefern kann, nicht zum 10-fachen Preis, gleichzeitig sind die USA. Mhm. Und dazu gibt es auch mehrere Seeblockaden, die ineinander greifen. Aber dieses große globale Bild, das hat bisher noch keiner gesehen, wie das Ganze zusammenhängt.
Das bedeutet, die Voraussagen von vielen Fachleuten in den letzten Jahrzehnten, dass die künftigen Kriege Energiekriege sein werden, das spielt sich vor unseren Augen ab. Wir erleben es, dass der Kampf ums Öl, der Kampf ums Gas und andere Bodenressourcen tatsächlich Fahrt aufnimmt. Und es könnte ja ein Szenario sein, dass es beispielsweise Energielockdowns in den nächsten Jahren immer wieder gibt, dass es immer teurer alles wird. Und dann ringen europäische Politiker zum Schein natürlich, weil die meisten oder die Entscheider sind ja eingeweiht, um Lösungen, und plötzlich gibt's dann eine neue Pipeline, weil die wird ja noch nicht morgen fertig sein. Bis dahin wird noch ein Weg der Dürre, ein Weg des Ausblutens und der finanziellen Zerstörung auf uns zukommen. Aber dann könnte eine neue Pipeline parat stehen, die durch Israel geht, die den USA nützt, die vermutlich amerikanischen Unternehmen dann gehören wird. Und die soll dann Europa beliefern.
Richtig. Das ist ein Teil dieses Projektes IMEC, das ich ja im Sommer 25 hier schon dargestellt hatte, wo das noch keiner so richtig halt auf dem Schirm hatte, obwohl es ein ganz offizielles Projekt der EU von Ursula von der Leyen ist, mit den arabischen Staaten zusammen und Indien. Das ist IMEC, ist die Abkürzung für India Middle East Economic Corridor. So. Und das Stück geht halt von Indien über die arabischen Golfstaaten mit einem Transportweg mit der Schiene und auch natürlich mit einer Pipeline hin zu Palästina-Israel. Ja. So, das ganz Wichtige, was wir heute noch zeigen werden, ist, dann geht es weiter, nämlich nach Europa. Und ich werde da auch nochmal zeigen, wer dahinter steckt, welche Gaspipeline das ist, welche Personen und welche auch Unternehmen daran seit langem halt schon vorgeplant beteiligt sind. Und da kommen wir auch zu organisierten Verbrechen und auch zu alten Bekannten, nicht, die ich aus meiner kriminellen Forschung schon vorher benannt hatte. Es sind immer wieder die gleichen.
Mhm. Das haben Sie ja bei vielen vergangenen Interviews immer wieder auch betont, dass letzten Endes dieser tiefe Staat und die Konzerne und dieser ganze verschmolzene Machtapparat letzten Endes trotzdem nur wenig Personal zur Verfügung hat, auf die sie vertrauen, denen sie auch entsprechende Steuerungsfunktionen zutrauen. Und deswegen begegnet man immer wieder auch diesen Leuten. Und dazu kommen wir heute noch. Diese IMEC, die Sie angesprochen haben, die ist ja unterschiedlich besetzt. Sie haben es angesprochen, von der EU bis Indien. Jetzt wurde aber dieser Plan tatsächlich für dieses neue Gaza mit diesen eindrucksvollen Bildern, nicht nur von einer neuen Skyline, ja, da wird ja schon seit vielen Jahren herum fantasiert, dass man dort so tolle Wohnprojekte machen kann. Das interessiert natürlich Jared Kushner, den Immobilieninvestor, auch persönlich. Aber es wurden eben auch Häfen und Pipelines gezeigt. Und dieses Projekt wurde ja von der neuen Institution von Donald Trump unterstützt, nämlich von diesem sogenannten Board of Peace, das er hier ja ins Leben gerufen hat. Und diese Institution ist ja eine Abkoppelung vom WEF, ist ein ganz eigener Verein, den Donald Trump hier sehr eigenwillig aufgesetzt hat.
Richtig. Und darum geht es erstmal hauptsächlich. Gerade wenn wir angesprochen haben, immer wieder die gleichen Verbrecher. Von wem sprechen wir? Die meisten werden noch Tony Blair kennen, den ehemaligen britischen Premierminister. Tony Blair ist der mutmaßliche Kriegsverbrecher, der Anfang der 2000er Jahre auch den Irak überfallen hat. Mhm. Tony Blair ist derjenige, der auch Uranmunition hat einsetzen lassen, nicht mit ganz schlimmen Folgen für die Bevölkerung und für die nachfolgenden Generationen auch, nicht missgebildete Kinder. Mhm. Senkung der Geburtenrate und einiges, nicht? Mhm. Da wurde Uranmunition sogar tonnenweise verschossen. Mhm. Und unter einem Vorwand, ja, dass man im Irak Massenvernichtungswaffen finden würde, die man dann nicht gefunden hat. Mhm. Das war also alles gelogen, das ist mittlerweile nachgewiesen. Mhm. Und ausgerechnet dieser Tony Blair ist jetzt zum Statthalter von Gaza ernannt worden. Mhm. Er ist
von diesem Board of Peace.
Richtig. Mhm. Das Board of Peace, also englischer Begriff, heißt Friedensrat, ja, aber ich mag das gar nicht aussprechen, ja. So schlimm ist es eigentlich. Mhm. Und Board, das ist heißt eigentlich Vorstand, nicht? Und der ausführende Hauptvorstand von diesem Board of Peace, das sind zwei Personen. Das ist einmal Tony Blair. Und das zum anderen ist es auch noch der Chef der Weltbank, nicht? Ein gewisser Herr Banja. Mhm. Nicht? Mhm. Und ich hatte ja auch in meinen vorherigen beiden Büchern, hatte ich jeweils den ehemaligen Chef der Weltbank genannt, John J. McCloy, nicht? Einen Weltverbrecher, den man unbedingt kennen muss, wenn man die Geschichte der letzten 100 Jahre verstehen muss. Ja? Mhm. John J. McCloy, ich hatte jetzt gerade auch einen Vortrag gehalten, das mal alles, seine ganzen Verbrechen und wie er die letzten 100 Jahre eigentlich hauptsächlich mitgestaltet hat, ohne dass die meisten es zur Kenntnis genommen haben, hatte ich genannt. Das will ich nicht weitergeben, aber auf jeden Fall sitzt da der Chef der Weltbank und Tony Blair jetzt drin. Und die sind tatsächlich Statthalter. Und das, man sieht auch an diesem Punkt, wenn man sagt, wie konnte der denn mit der Zustimmung von anderen tatsächlich zu solch einem Posten kommen, nicht? Wie kann da jetzt Statthalter werden? Und da muss man sehen, dass schon 2025 Wladimir Putin Tony Blair gelobt hat in einer Rede. Da gibt es noch ein Video auch davon, wo Putin über Blair spricht öffentlich und ihn lobt. Und sogar noch eine persönliche Anekdote erzählt, wie Wladimir Putin von Tony Blair zu ihm nach Hause nach England eingeladen worden ist und wo die dann morgens im Pyjama, also im Schlafanzug, dort in der Küche saßen. Mhm. So, das hatte er plötzlich 25 sozusagen erzählt und hatte auch noch gesagt, dass er sich Tony Blair gut geeignet für Gaza quasi vorstellen könnte. Mhm. So. Das war schon äußerst eigenartig, dass man sagt, Moment mal, eine solche Person, die ausgerechnet in einem arabischen Land solche Verbrechen schon zu verantworten hat, also
ja,
wo stehen die
ja? Russland hat es ja immer wieder angesprochen, dass der Irak ein Kriegsverbrechen war. Ja, also das wurde ja schon gesagt, aber derjenige, der es veranlasst hat, ist plötzlich ein guter Mann. Also das, ja.
Das muss man sehen, ja. Mhm. Und wir haben sogar noch einen viel größeren, heftigeren Beweis. Mhm. Denn die meisten haben es nicht mitbekommen, aber es gibt eine UNO-Resolution. Also im Weltsicherheitsrat. Mhm. Und da ist beschlossen worden, dass diese private Organisation Board of Peace, Donald Trump ist dort quasi der Geschäftsführer, der Boss auf Lebenszeit, mit seiner Familie. Mhm. Wenn man in die Statuten wirklich reinguckt, in dieses private Board of Peace hat die Hoheit über Gaza bekommen durch eine UNO-Resolution. Da steht also drin, dass dieses Board of Peace sogar Truppen senden kann. Die dürfen also da jetzt eine Mafia-ähnliche Schlägertruppe hinsetzen. Mhm. Und da muss man sich fragen, Moment mal, haben denn China und Russland nicht ein Veto eingelegt? Mhm. Nein, haben sie nicht. Ja? Das ist durchgegangen. Dieses Board of Peace, ja, hat jetzt diese Kontrolle über Gaza.
Und China und Russland haben kein Veto eingelegt.
Sie haben es
durchgewunken. Das erinnert mich ein bisschen so, wie alle Welt geglaubt hat, als der Präsident, der legitime und gewählte Präsident von Venezuela entführt wurde von den USA, dass dann Russland oder China zu Hilfe eilen würden. Denn letzten Endes war er ihr Verbündeter. Sie haben es ihm auch zugesagt durch Militär, durch Waffen und es geht um ihr Erdöl, ja, bei diesen Lieferungen, aber es ist überhaupt nichts geschehen.
Ja, Sie haben völlig recht, auch Venezuela mit der völlig unrechtmäßigen Entführung eines Staatsoberhauptes, wie Maduro, hat man das auch wieder gesehen. Mhm. Und ich hatte das auch noch ausgeführt, auch auf meinem Telegram-Kanal, Heike Schöning offiziell, da kann man noch Einzelheiten sehen und ich hatte das eben auch kritisiert, dass China, genauso wie Russland, ja, bei dieser Entführung, ja, zumindest untätig gewesen sind, dass die russischen und auch chinesischen Raketensysteme dort in Venezuela, in Caracas, an diesem Abend nicht funktioniert haben. Mhm. Man muss sich fragen, ja, so offiziell ist die Geschichte ja, die sind mit 150 Flugobjekten, Hubschraubern, sind die nach Caracas reingeflogen, haben den entführt, haben etwa 100 Menschen tatsächlich halt umgebracht, ja, wie auch die kubanische Leibwache, nicht 30 Mann und etwa 100 Mann getötet. Und dann fliegen die auch noch wieder raus in die USA, ohne einen einzigen Abschuss. Ohne einen einzigen Abschuss. Und das ist militärisch, sicherheitstechnisch nicht möglich, wenn nicht halt auch sozusagen die chinesischen und russischen Systeme dort eben einfach nicht funktionieren. Ja. Aber das ist eben in unserer digitalen Welt, ja, dass man da die Kontrolle hat und einfach auch sagen kann, klick, heute funktioniert es nicht.
Und in Gaza gab es kein Veto von Russland und von China und ja, was ist dann der weitere Plan mit Gaza?
Der weitere Plan mit Gaza, und das steht tatsächlich drin, ist es, zum einen einen Gashafen zu bauen und einen Containerhafen, so wie ich das ja schon, bevor diese Präsentation rausgekommen ist, lange schon vorher gesagt habe, dass das der Plan ist. Das steht jetzt tatsächlich sozusagen drin. Nur halt, es steht nicht Energie, steht überhaupt nicht in diesem Plan und in der Resolution drin, aber sie haben Electricity drin und machen es trotzdem. Der ganz wichtige Punkt ist aber der Punkt Nummer 8 und da steht drin, Gaza wird eine Technokratie-Regierung bekommen. Ja? Eine Technocratic Governance. Nicht? Ein Komitee, das technokratisch Gaza verwaltet. Und ich kann nur sagen, das ist genau das Role Model, das Modell, was diese Oligarchen aus aller Welt eigentlich ausbauen wollen, Schritt für Schritt. Nicht nur mit ganzen Ländern, wie man es in der entvölkerten und am Boden liegenden Ukraine jetzt sieht, ja, was dort alles passiert, wie da halt eigentlich elektronische Regierungssysteme eingefügt worden sind, von Palantir zum Beispiel auch, sondern Gaza wird jetzt quasi als Public-Private Partnership, als Mafialand eigentlich geführt. Und da steht es tatsächlich schon drin, sie bekommen eben eine Technokratie. Und viele Gute haben davon eben schon gewarnt. Das ist das, was letztendlich eben auf die digitale Weltkontrolle hinausläuft.
Das wäre meine Frage gewesen, wie Sie das meinen oder was Sie befürchten unter Technokratie. Was könnte denn da gemeint sein aus Ihrer Sicht?
Ja, ich hatte jetzt in den letzten Jahren und Monaten hatte ich mit einem schwedischen Wissenschaftler und Aufklärer zusammengearbeitet, Dr. Jakob Nordengård. Und wir haben sein Buch jetzt auf Deutsch übersetzt und der Titel heißt auch tatsächlich Die digitale Weltkontrolle. Da ist es wirklich einzeln auch belegt, gut verständlich, auch mit Bildern und Grafiken dazu, wie und wer eine digitale, roboterartige Weltkontrolle einführt. Wir kennen es so mit Unternehmen wie mit Peter Thiel, Palantir, weiter. Das ist so, als stellen Sie sich vor, als müssten Sie so die Telekom-Hotline, nicht? Nur noch automatisch mit irgendwelchen Computerstimmen haben Sie da nur noch als Ansprechpartner, als Regierung. Und ich kann später auch nochmal nennen, sogar der Polizeiapparat, der Polizeinotruf, da sind die Personen auch schon dabei, das zu infiltrieren. Und Technokratie heißt eigentlich sozusagen eine gesichtslose Regierung. Wir haben das unter Covid-19 ja auch schon gemerkt. Sie müssen noch einen QR-Code dranhalten und entweder leuchtet es grün oder rot. Ja. Und wenn es rot ist und Sie keinen Zugang haben, was machen Sie dann? Auch alle anderen stehen unbeteiligt rum, wenn Sie überhaupt noch einen Menschen haben. Und das ist dann nur noch ein Computerprogramm, das Sie dann bewertet, so nach einem Sozialkreditsystem, so wie China's Social Credit System. Und das wird jetzt auch hier Stück für Stück in Gaza für die Bevölkerung mit eingeführt. Und ich kann nur sagen, es steht schon in offiziellen Dokumenten drin, dass dort in Gaza ein technokratisches Komitee die Regierung stellt.
Jetzt haben Sie die Befürchtung geäußert, dass die Ukraine oder Gaza sozusagen Schauplätze, ein Role Model abbilden. So wird es dort gemacht, wie es dann weltweit ausgerollt werden soll. Jetzt steht am Beginn dieser Entwicklung aber überall Krieg. Das bedeutet, es wird auch Europa noch weiter abgeräumt werden. Es gibt kein Anzeichen, warum es nicht so geschehen sollte. Aber bevor wir dazu noch kommen im Detail, denn das interessiert natürlich die deutschen und europäischen und österreichischen Zuseher, was das für eine Dimension für die Wirtschaft hier bei uns hat. Es wurde ja in den vergangenen Jahren immer wieder auch von beispielsweise dem israelischen Staatschef Netanyahu gesagt und gezeigt, dass es eben eine komplette Neuorientierung im gesamten Nahen Osten geben wird. Sehen Sie Indizien, dass es von ihm auch schon mit Pre-Teaching vorbereitet wurde, dieses neue Pipeline-Projekt?
Ja, also man muss diese Person tatsächlich ernst nehmen. Und Benjamin Netanyahu hat auch sogar vor der UNO mal eine Karte genommen. Wir können das ja auch noch mal zeigen. Und hat draufgeschrieben in großen Lettern, der neue Mittlere Osten, der New Middle East. Und er hat einen dicken roten Stift genommen und hat eine Linie gezeichnet, wie jetzt der ökonomische Korridor läuft. Und der läuft genau mit diesem Projekt wie IMEC durch. Das heißt also wirklich eben vom Indischen Ozean über die arabischen Staaten, von Dubai durch Saudi-Arabien durch, hin eben zu Palästina. Ja, das ist das alte Projekt dahin. Und es geht letztendlich, damit man das verstehen muss, ich sagte ja schon hierbei auf 1 im Sommer 25, Gas- und Containerhafen. Mhm. Es geht zum einen um die Güter, die nicht mehr sozusagen von China kommen sollen, sondern hauptsächlich über Indien uns damit versorgen sollen. Und das andere ist eben das Gas. Es ist Energie. Und man kann jetzt neu zeigen, eben in der Forschung, dass diese ganzen Kriege und die ganzen Sperrungen, die jetzt da sind, mit Iran-Krieg und den Zerstörungen der Gaspipelines und der Gasraffinerien und Ölraffinerien, dass das tatsächlich eine koordinierte Sache ist, um mit dem Hebel von Energielockdowns, die tatsächlich jetzt schon in einzelnen Ländern passiert sind, Sie hatten ein Beispiel ja schon genannt, um uns in eine neue Abhängigkeit zu bringen. Mhm. Und der Kontinent, der eigentlich kaputt gemacht wird und noch abhängiger gemacht wird, das ist Europa da drin. Und das ist eben nachweisbar. Denn das Projekt, also mal ganz konkret jetzt, heißt es eben auch, dass dieses neue Konsortium, in welchem Netanyahu natürlich drin ist, aber auch ein amerikanischer Öl- und Gaskonzern Chevron, dass die vor Gaza ein neues großes Gasfeld anbohren wollen. Und das geht, es reicht sogar bis in den Libanon und nach Syrien sogar. Und das sind genau diese Länder, die jetzt militärisch gesichert werden. Libanon, Syrien und weiter. Man muss ja sagen, auch Moment mal, gerade Syrien war ja ein langer Krieg, jetzt haben sie das endlich und sie haben ja noch einen Al-Qaida, nicht Terroristen, auf den sie 10 Millionen Dollar Kopfgeld ausgesetzt hatten, den haben sie ja jetzt zum Staatschef gemacht. Und daran sieht man wieder eigentlich, wie bigott das Ganze ist.
Es ist vollkommen egal, welcher Kopfabschneider an der Macht ist. Hauptsache, er spielt bei diesen Spielchen mit und gibt entsprechende Regionen frei oder Ressourcen frei. Er hat ja selbst jahrelang auch vorgegeben, gegen Israel zu kämpfen und gegen die Zionisten und was auch immer alles. Und als er dann an der Macht war, hat er sich mit allen arrangiert, weil er gewusst hat, er muss sich arrangieren. Und das tut er jetzt auch, weil er natürlich auch ein Terrorist ist. Und deswegen wird er in Syrien im Gegensatz zu Assad keine Probleme machen. Und ja, Libanon ist sowieso ein Thema, aber Sie sagen, dieses Gasfeld liegt vor Gaza und wird und deswegen musste diese Region auch entvölkert werden.
Ja, also entvölkerte auf sich deswegen, weil man eben die Flächen braucht. Mhm. Ja? In diesem offiziellen Plan IMEC ist ja Haifa angegeben worden. Mhm. Das liegt in Israel und da hatte ich ja schon gesagt, ich kenne das aus eigener Anschauung von früher, da sind diese Flächen nicht da und auch nicht der Tiefgang für den Hafen. Man braucht, der Hamburger Hafen ist so groß wie Monaco. Nicht? Sie brauchen da viel Platz und der Gazastreifen ist 40 Kilometer lang. Ja, und der ist ja tatsächlich jetzt platt gemacht worden. Ja. Es ist wirklich grausam und zynisch, was dort gelaufen ist. Und dieses Projekt, das gibt es schon länger und auch eben mit Unterstützung von Ursula von der Leyen, von der EU. Ich habe da so ein kleines Video auch mitgebracht, wo Sie das sehen. Wo tatsächlich eine Pipeline eben von Israel nach Italien tatsächlich schon auf einer großen Karte von solch einem Konsortium gezeigt worden ist. Und wo Ursula von der Leyen selber sagt, dass es ein ganz wichtiger Punkt in der neuen Versorgung für Europa ist, ja, diese Gasfelder vor Israel, Syrien und Libanon jetzt, um vom russischen Gas unabhängig zu werden.
Das zeigen wir kurz.
There's a lot of work to do together. Take our trilateral energy, for example, that we closed in June with Egypt and Israel. It has played an important role in our strategy to get rid of the Russian fossil fuels. But my visits in Cairo and Jerusalem were about much more than gas.
Ja, das ist eigentlich unglaublich, wenn man das dann, also wenn man die Dinge, die sie in der Theorie erzählt haben, dann tatsächlich aus dem Mund von Ursula von der Leyen hört, dann wird's richtig gruselig, weil dann weiß man, oh, ja, jetzt wird's wirklich umgesetzt. Sie haben vorhin von einem Konzern gesprochen, der sich die Rechte gesichert hat an dieser Pipeline oder ähnlichem. Können Sie dazu mehr schon sagen? Welcher Konzern ist das? Kennt man den?
Ja, absolut. Also mir ist er bekannt und auch den Lesern meines ersten Buches wird er bekannt sein. Das ist nämlich der US-Konzern Chevron. Mhm. Ja, und der hat, ich kann das hier mit Karten nochmal zeigen, von Richard Matthews, also einem Briten, der dieses Gasthema, Gaza-Gashafen, aufgegriffen hatte. Aktuell kann ich es zeigen. Mhm. Diese gelbe Linie, die tatsächlich halt hier eben von Gaza letztendlich nach Italien geht. Mhm. Und da sehen Sie halt diese Logos, das ist das Logo von Chevron. Mhm. Nicht? Und Chevron hat jetzt zeitgleich innerhalb von wenigen Wochen mit den ganzen Anrainerstaaten haben sie große Pipeline-Verträge geschlossen. Mhm. Nicht? Also Chevron ist da der große Konzern. Und wieso steht er dann halt in meinem ersten Buch drin? Da ging es doch eigentlich um Antrax, ja, und Covid. Ja. So, ja. Denn einer der Vorstände von Chevron, das ist Professor Alis Gast. Und diese Person ist eben ganz tief in die Vertuschung der Antrax-Biowaffenanschläge verstrickt. Mhm. Nicht? Sie ist nämlich eigentlich eine Naturwissenschaftlerin und sie war mit die Leiterin der Nationalen Wissenschaftsakademie der USA. Mhm. Und diese National Academy of Science hatte nach den Biowaffenanschlägen von 2001 mit dem Bakterium Bacillus anthracis, Anthrax, hatte den Auftrag bekommen vom FBI, die FBI-Untersuchung nochmal sozusagen zu überprüfen. Mhm. Weil das FBI hatte dort nur sage ich mal, dieses Ganze vertuscht. Mhm. Das ist eigentlich aufgeflogen und so hat man das nochmal verzögert und Alice Gast hatte eine Kommission gebildet und sollte die Antragsanschläge dann sozusagen nochmal alles durchprüfen. Mhm. Und ich kann nur sagen, es ist wieder eine Vertuschung gewesen, deswegen hatte ich diese Dame schon lange halt auf dem Schirm und hatte sie auch in beiden Büchern Game Over 1 und 2 auch genannt. Denn wie sie ist sie belohnt worden? Sie ist dann eben zu diesem Ölkonzern gekommen und ihre Vorstandskollegin war Condoleezza Rice, die nationale Sicherheitsberaterin von George W. Bush.
Also vielleicht noch ganz kurz nochmal einen Gang zurückzuschalten, damit wir alle auch gut mitkommen. Die Antragsaffäre 2001 waren Terroranschläge, waren Antragsanschläge auf Personen des öffentlichen Lebens. Sie haben das ja nachgewiesen, dass es hier massivste Vertuschungen gegeben hat, dass die offizielle Version nicht so gewesen sein kann, wie sie dargelegt wurde. Das alles gilt als Vorbereitung im Krieg gegen den Terror, als Vorbereitung für den Ausnahmezustand, der nach dem 11. September dann ja tatsächlich eingetreten ist, Überfall des Irak und so weiter. Und diese Vertuschungsaktion hat sie auf die Spur von Corona gebracht, denn sie haben ja schon vor Corona vorausgesagt, aufgrund der Beobachtung von verschiedensten unzähligen Dingen, die sie dann verdichtet haben. Und Antrax war für sie die Schablone, die sie drüber gelegt haben und gesagt haben, so ähnlich könnte es dann mit einem Virus geschehen oder mit einer mit einem Gesundheitsausnahmezustand. Und diese Person, Alice Gast, das ist ja eine Professor für Biotechnologie, die hat maßgeblich mitvertuscht und wurde dann, Sie sagen, als Belohnung oder weshalb wurde sie dann zu dem Chevron-Konzern gehievt in den Vorstand, weil das ergibt ja keinen Sinn.
Ja, es gibt keinen Sinn, außer dass man versteht, dass Leute sich sozusagen, wie ich es nenne, im organisierten Verbrechen halt ihre Sporen verdient haben, nicht? Und solch ein Weltverbrechen wie Antrax eben mit vertuscht haben, ja, dass die wieder eingesetzt werden. Und die werden dann immer wieder auch zu ähnlichen, gleichen Dingen halt, ja, nach und nach wieder. Ich kann nur sagen, die Personaldeck ist relativ dünn. Mhm. Und Antrax, das ist ein Teil von 9/11, nicht? Ist gleichzeitig passiert. Ja. Die Antrax-Anschläge sind die Grundlage für Covid-19, weil erst durch diese Antrax-Anschläge sind Milliarden in die Biosicherheit investiert worden. Mhm. Also da sind erst die ganzen Übungen dann gemacht worden für Covid-19. Mhm. Alles, was wir kennen, Dark Winter Event 201. Mhm. Die Grundlage ist Antrax. Und das ist ja sozusagen meine erste Doktorarbeit, die ich da drin halt eben geschrieben habe und das belegt habe. Also wir sind da auf völlig gesicherter Basis, dass man sagen kann, das waren wirklich halt Verbrecher. Ich habe sie ja mit Namen genannt, auch die Institutionen, die da waren. Und das wird ja bis heute nur verschwiegen. Ja. Aber es ist ja zum Glück abgedruckt. Ja. Und Alice Gast gehört einfach mit dazu und Chevron ebenfalls. Und Chevron hat eben diese Pipeline. Und wenn wir das jetzt mal auch weltweit sehen, dann sehen wir, Chevron ist halt auch auf allen Kontinenten eben auch vertreten mit Gas. Ding und hat auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten massig halt am Börsenkurs zugelegt. Das sind jetzt 95% Börsenwert zugelegt. Mhm. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und wenn man da vorher schon weiß, was passiert, ja, kann man natürlich auch da nochmal viel Geld machen.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Die Welt steht nicht mehr im Gleichgewicht. Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Wenn unsere Erde ins Wanken gerät, braucht es Menschen mit Haltung. Halten wir gemeinsam den Frieden wieder hoch. Die Auf-1-Friedensmedaille 2026 Alles für den Frieden. Jetzt im Auf1-Shop bestellen.
Ja, Insiderhandel ist in der Trump-Regierung, das wissen wir mittlerweile, gehört ja zum guten Ton sozusagen. Das ist ganz normal, dass aufgrund von Informationen, die man vorab hat, die eigenen Unternehmen, die eigene Familie oder die nahestehenden Konzerne dann darauf wetten können, um dann auch zu profitieren. Aber das alles erfolgt ja einem Plan, der ja auch in verschiedenen Strategiepapieren offengelegt wurde. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass es ja einen neuen Aktionsplan in den USA gibt, die genau das auch vorausplanen, was wir jetzt aktuell erleben.
Ja, genau. Und jetzt kommen wir mal zum Zusammenpuzzeln. Mhm. Denn die meisten Menschen haben ja nur sozusagen Iran gehört, Straße von Hormuz, da gibt es eine Seeblockade. Mhm. Eigenartigerweise machen beide eine Seeblockade, ja. Die Iraner genauso wie die Amerikaner und kaum etwas kommt durch. Nicht? Da werden halt Golfstaaten beschossen. Ja? Was passiert da eigentlich? Und es ist wichtig, da halt eben auf auch wirklich gesicherter Grundlage da weiterzugehen. Und da gibt es eben ein ganz wichtiges Dokument, was neu rausgekommen ist im Februar 2026. Das ist America's Maritime Action Plan. Mhm. Und das ist also der maritime Aktionsplan aus dem Weißen Haus. Mhm. Nicht? Und auch vom Kriegsministerium. Das heißt ja tatsächlich so mittlerweile in den USA. Das ist ein zweiseitiges Dokument. Das kann man auch öffentlich finden. Und da wird eben die Strategie beschrieben, die ich eigentlich verkürzt benennen kann. Die USA werden ein Piratenstaat. Ja? Und sie sagen auch einfach, sie nehmen sich einfach auch aus internationalen Gewässern die Schiffe, die Ladung, verkaufen sie, ja, und machen mit der Besatzung, mit den Schiffen, was sie wollen. Mhm. Und das ist ein ganz großer Shift, den man sieht. Mhm. Denn die USA, nicht, waren ja vorher halt insbesondere halt in der Luft dominant, ja, haben alles gebombt, alles aus der Luft heraus gemacht. Und das hat sich verändert durch Drohnentechnologie. Gerade halt im Russland-Ukraine-Konflikt sieht man das. Nicht? Der Westen hat nicht mehr die Luftherrschaft, sondern bei den Drohnen gibt es mindestens einen PAD. Man sieht es jetzt auch im Iran direkt. Es gibt einen PAD. Mhm. Ja? Diese Schiffe, selbst auch die Schiffe und schon gar nicht Bodentruppen, ja, die können sich kaum noch halt bewegen. Mhm. Die können kaum noch an die Küste fahren. Und auch in der Ukraine gibt es ja einen Stellungskrieg fast wie im Ersten Weltkrieg. Da geht es ja nur noch halt ein paar Zentimeter pro Tag nur noch voran. Mhm. So, das heißt, die Luftherrschaft ist weg. Und der Westen jetzt und insbesondere die USA, die haben sich jetzt eben drauf verlegt, dass sie gesagt haben, so, was wir jetzt noch einsetzen, ist unsere Seeherrschaft. Und das steht in diesem Plan drin. Ja. Und jetzt kommt das ganz Wichtige, was man noch nicht koordiniert gesehen hat. Es gibt nämlich nicht nur diese Blockade der Straße von Hormuz, ja, sondern gleichzeitig auch noch eine Blockade des Nordatlantiks von Grönland über Island, die mit den britischen Inseln. Mhm. Es gibt auch eine gute illustrierte Karte auch dazu. Und gleichzeitig auch wird die Karibik und der Pazifik mit abgeschnitten, indem es eine Seeblockade zwischen Afrika und Südamerika gibt. Mhm. Ja? Mhm. So. Und diese drei sind gleichzeitig intakt. Und zum Beispiel zwischen Island und Grönland werden selbst sogar russische Tanker nicht einfach aufgegriffen, ja, und die Ladung wird einfach weggenommen. Also wir stehen da so knapp, ja, vor einem wirklich ganz heißen Krieg. Ja, in der Ostsee halt ebenfalls. Also ich habe es mit meinen eigenen Augen sogar gesehen, dass ein skandinavisches Land halt einen sogenannten Schattenflottentanker eigentlich gekapert hat, in ihre Gewässer geholt hat, ja, aus internationalen Gewässern. Nicht? Also ich habe es selber halt gesehen und dachte, das kann nicht wahr sein, nicht? Aber das ist tatsächlich passiert. Das heißt also jetzt überall, werden diese Tanker, nicht insbesondere Gastanker auch, mhm, einfach abgeschnitten. Und es gibt weltweit dann plötzlich kein Gas mehr, außer USA.
Mhm. Ja, jetzt möchte ich gar nicht weiter darauf eingehen, was es bedeutet, wenn mal irgendjemand bei so einer Kaperaktion, bei so einer Piraterie zurückschießt und vielleicht mal ein amerikanisches Kriegsschiff versenken würde und amerikanische Soldaten sterben, dann hätte ja Donald Trump noch einen Grund durchzudrehen, noch mal mehr. Darauf will ich gar nicht eingehen, sondern ich will mich tatsächlich auf diesen wirtschaftlichen Krieg konzentrieren, denn er hat ja reale Auswirkungen auf der ganzen Welt, wie Sie schon gesagt haben. Es bleiben dann nur mehr wenige Ressourcen übrig, die USA vor allem, und die können dann zum 10-fachen Preis ihr Gas verkaufen, und das wollen sie ja auch, das empfehlen sie ja auch den Europäern ständig, dass sie das annehmen sollten. Damit wird aber der Wirtschaftsstandort Europas total abgeräumt, denn die Europäer haben es ja in einem selbstmörderischen Akt zu Wege gebracht, nicht die Europäer, sondern die europäischen EU-Bonzen, dass sie auf der einen Seite die eigene Wirtschaft, die eigenen Kraftwerke, Stichwort Atomkraftwerke, gesprengt haben, ja. Die Sprengungen, die symbolisch, das ist ja ein Symbol für die Abmontage der eigenen Energieversorgung, dafür hat man Windräder aufgebaut, die das nicht leisten können. Man hat Nord Stream nicht untersucht, absichtlich nicht untersucht. Man hat ganz stolz, hat sich Ursula von der Leyen hingestellt und hat gesagt, jetzt haben wir auch den Gashahn zugedreht nach Russland, nachdem wir auch schon kein Erdöl mehr nehmen von dort. Also man hat sich alles abgekappt und man hat nichts Neues nachgebaut. Man hat keine Technologien aufgesetzt und gefördert, die tatsächlich vielleicht mit anderen Ressourcen besser zurande kommen würden, dass man Europa auch autark macht. Das hat man nicht getan. Man hat sich keine strategischen Partnerschaften gesichert. Und jetzt wird passieren, dass der Standort Deutschland, der Standort Europa einfach nicht zu halten ist, wenn die Preise 10-mal so teuer sind wie überall sonst auf der Welt.
Genau. Und das ist eine weltweit koordinierte Aktion durch diese Blockaden, die weltweit sind, nicht nur Straße von Hormuz, sondern wie gesagt auch zwischen Afrika, Südamerika, im Nordatlantik ebenfalls, und auch es sind weitere Konkurrenten für Gaslieferung gleichzeitig ausgeschaltet worden. Das muss man mit einberechnen, denn die Gesamtstrategie heißt eigentlich nicht, so, wir erobern jetzt noch die Öl- und Gasquellen, so wie man das vorher gemacht hat, sondern die haben einfach gesagt, ach, wir können doch einfach halt die Konkurrenz einfach nur platt machen. Mhm. So wie Sie es richtig sagten, wenn wir dazu halt Marionetten in Europa bringen können, dass sie dann halt ihre eigenen Kühltürme und Kraftwerke sprengen, na wunderbar.
Ja.
Dann haben die keine Chance mehr, müssen sie es kaufen.
Ja.
Und die USA sind tatsächlich die Nummer eins in Flüssiggas, nicht in diesen LNG drin. Das ist der Nummer eins Produzent geworden. Und die Nummer zwei ist Katar im Persischen Golf gegenüber von Iran. Und die Nummer drei ist Australien. Und was ist da nämlich passiert? Ups, Moment mal. Die Straße von Hormuz ist dicht. Ja, Katar kann kein Gas mehr liefern. USA und Israel haben Iran lange bombardiert und beschossen. Was hat der Iran dann gemacht? Die haben Katar bombardiert und die anderen Golfstaaten dazu, nicht? Weil die auch eine amerikanische Basis haben, von denen die Angriffe auch geflogen worden sind. Das konnte man sich ausrechnen. Das heißt, über den Weg, dass halt sozusagen der Iran, ja, indirekt jetzt den Freund Katar halt lahmlegt und seine Gas- und Ölraffinerien mit beschießt, ja, hat man auch Katar aus dem Spiel genommen. Und gleichzeitig, nicht, also das mit einer astronomischen Wahrscheinlichkeit, dass das auch noch gleichzeitig passiert, kann auch Australien als Nummer drei kein Erdgas mehr liefern. Was ist da passiert? Oh, ein Sturm, ein Wirbelsturm ist dort gekommen, ein Zyklon. Und dann konnte jetzt über Wochen Australien kein Gas mehr liefern. Und das ist der Punkt. Und so werden diese ganzen Staaten und auch Kontinente dazu gezwungen, ja, und auch die Unternehmen werden gezwungen zu sagen, okay, wir haben es verstanden, ja, das können die jederzeit machen und auch wieder machen, auch länger machen. Wir müssen jetzt bei den Amerikanern kaufen, ja, und wir müssen auch als Unternehmen unsere Produktionsstandorte in die USA verlagern. Und genau das haben jetzt Mercedes, BMW, Toyota gemacht, Siemens ebenfalls. Die investieren jetzt Billionen, genauso wie Trump das wollte, ja, in den USA. Das heißt, die ganzen Arbeitsplätze, die ganze Industrie wandert jetzt sozusagen zentralisiert wieder zum Hauptmafia-Standort von Donald Trump.
Das muss ich jetzt kurz zusammenfassen. Auf der einen Seite haben wir die Blockade von Seewegen. Die Straße von Hormuz ist nur das bekannteste Beispiel. Wir zeigen noch einmal kurz die Karte, wo es überall Blockaden gegeben hat. Die USA haben eine neue Seedoktrin, eine Militärdoktrin, wo sie sich verkürzt und verknappt, aber zusammengefasst auf den Punkt gebracht, gesagt, zur Piraterie bekennen, so wie sie das ja, wie Donald Trump das in den letzten Monaten, beginnend mit 2026, muss man sagen, ja mehrfach gesagt und bewiesen hat. Wie gesagt, er kidnappt den Präsidenten von Venezuela, er sagt zu den Italienern oder zu den Spaniern, ich nehme ja ohnehin, was ich möchte. Das tut er mit dem Board of Peace und mit Gaza ja anschaulich oder mit dem Iran. Und dann gibt es eine ganz starke Häufung von sogenannten Vorfällen, Bränden, Explosionen bei Energieanlagen, Öl- oder Gasanlagen. Wir haben das, ich glaube, vor zwei Wochen bei den Nachrichten auf 1 berichtet, wie stark es in den letzten Wochen angestiegen ist, diese Vorfälle, völlig überproportional zu den vergangenen Jahren. Also es gibt eine Häufung und Sie sagen, die Unternehmen, die großen Konzerne, sie können all diese Zeichen deuten. Sie sind zu einem gewissen Teil eingeweiht. Sie wissen, wenn sie jetzt nicht mitspielen, dann werden sie endgültig platt gemacht und deswegen gehen sie in die USA.
Richtig, ja. Man muss sich das so vorstellen, wie Mafia. Clans, nicht? Die untereinander natürlich immer Konkurrenz haben. Da will der eine nicht dem anderen das abgeben. Und da wird halt erpresst. Aber insgesamt und auch darüber ist es eben auch koordiniert. Und das ist eben die große Strategie für den Westen, für Trump und die Leute, die dahinter stehen. Und so muss man eben das auch deuten, dass man sagt, das Einzige, was jetzt, oder fast das Einzige, was jetzt außer den Flüssiggaslieferung von USA nach Deutschland Wilhelmshaven jetzt noch geht, wäre eben diese neue Pipeline eben von Gaza nach Italien. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich nämlich auch im Hinterkopf hatte, als ich mich dort einen Namen einer Person auch erwähnte im Deutschen Bundestag. Man muss sich ja fragen, okay, die Pipeline soll ausgerechnet nach Italien. Ja, wer macht denn das Geschäft in Italien? Nicht? Wer steht denn da eigentlich dahinter? Und ich kann sagen, das ist auch die Familie von Nicole Junkermann, die ich jetzt im Deutschen Bundestag vor ein paar Wochen zum ersten Mal genannt habe.
Sie waren auf Einladung der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag gemeinsam mit anderen Ärzten, denn Sie sind ja Arzt und haben in Corona ja bei der Corona-Aufklärung führend mitgewirkt und es ging um die Verfolgung von Ärzten in der Corona-Zeit bis heute. Denn die Ärzte werden ja bis heute drangsaliert, Bianca Witschel sitzt noch immer in Haft und andere auch. Also das wurde thematisiert und Sie hatten dort eine Rede oder Sprechzeit und haben diese Frau Junkermann angesprochen.
Ja, genau, das habe ich. Denn Frau Junkermann, das hatte ich auch dort gesagt, das ist die enge Vertraute von Jeffrey Epstein, nicht? Dem Oberverbrecher Jeffrey Epstein. Nicole Junkermann ist sowas wie die deutsche Ghislaine Maxwell, also die Partnerin von von Jeffrey Epstein. Und das ist eben auch belegt, ja, auch durch die Flugdaten. Sie war diejenige, die mit Jeffrey Epstein halt rumgeflogen ist, auch alleine rumgeflogen. Das ist etwas ganz Exklusives, ja. Das hat es fast nie gegeben, wie man das sieht. Und sie hat auch gemeinsame Geschäfte mit ihm gemacht. Also war in gemeinsame Unternehmen investiert, ja. Ist eine ganz, ganz wichtige Person, auch eben für Deutschland, weil sie auch halt in einem Softwareunternehmen investiert ist mit Jeffrey Epstein, nicht zusammen, das heißt Carbine 911. Und das hatte ich eben auch gesagt, da geht es um Polizeibespitzelung. Ja, also es droht auch, dass auch in Deutschland der Polizeiapparat übernommen wird, nicht durch Software. Konzerne. Durch Konzerne, in die dieses Epstein-Netzwerk eben investiert ist. Und das gehört eben alles zusammen. Und so,
Carlyle ist ja das Unternehmen, das Epstein logischerweise zu Lebzeiten noch mit dem ehemaligen israelischen Staatschef Barak gemeinsam gegründet hatte.
Richtig.
Und in dieses Unternehmen ist auch diese Nicole Junkermann investiert.
Richtig, ja. Und Nicole Junkermann ist eigentlich ein deutsches Model, ja, die dann halt hochgezüchtet sozusagen worden ist und die auch halt hoch geheiratet hat in eine italienische Gas- und Öl-Familie. Nicht? Also die Familie Preschetti, die beherrscht mit den Gasmarkt und die haben schon seit den frühen 1950er Jahren handeln die schon halt mit Flüssiggas. So, das ist diese Familie. Und wenn man dort noch in die weiteren Verschwägerungen reingeht, dann sieht man noch, welche Kreise das sogar noch größer zieht. Aber Nicole Junkermann, nicht? Die ist über 4000 Mal in den neuen Epstein-Files erwähnt worden. Nur um das mal so eine Größenordnung zu sagen, wie tief diese Verstrickung ist. Und es wird immer wieder versucht, gerade im deutschsprachigen Raum, ihren Namen nicht zu nennen, nicht? Und keine Details dabei zu nennen. Dabei ist sie halt so groß und man sieht dazu, dass da ganz viel Erpressungsmaterial offensichtlich da ist, ja? So viel Druck aufgebaut wird, weil diese Person, Nicole Junkermann, war auch ganz aktiv halt auch in der deutschen Politik, in der Medienlandschaft, im Sport. Die hatte sogar, Nicole Junkermann, die Rechte für die Übertragung der Fußball-WM. Das war die Fußball-WM 2006 in Deutschland, hatte Nicole Junkermanns Firma diese milliardenschweren Fernsehrechte. Und wir wissen ja auch da, dass da ganz viel Korruption und viel halt passiert ist.
Ich nehme mal an, bei dieser Frau Junkermann, wenn sie Model war, es ist ein seltener Zufall, dass jemand mit ganz, ganz, ganz viel Multimillionenvermögen auch gleichzeitig seinen Lebensunterhalt als Model verdient. Ja, aber wenn sie Model war, dann ist er wahrscheinlich genauso dubios an Vermögen gekommen wie Jeffrey Epstein, ja, der ja dann auch plötzlich Lehrer wurde, eingesetzt von einem Geheimdienst Schuldirektor, der plötzlich zu Vermögen gekommen ist. Wir haben das ja schon umfangreich aufbereitet, Sie in Ihren Büchern, in Ihrem Verlag, haben Sie ja einige Bücher herausgebracht zu Epstein, ja, wir bei unseren Sendungen bei Auf 1. Also diese Frau kam vermutlich dubioserweise zu großen Vermögen oder zu Chancen im Sport, in der Politik, in der Wirtschaft. Und ihre eingeheiratete Familie ist im Gasgeschäft.
Richtig, die sind im Öl- und Gasgeschäft und zwar ganz groß. Und wenn man sieht halt, aha, das die Gaspipeline endet in Italien, dann weiß man, okay, das ist genau
das ist deren Business.
Das ist deren Business, ja. Und deren verschwägertes Business ist auch sozusagen die verschwägerte Familie davon, die beherrschen Italien seit langem. Mhm. Ja.
Jetzt, wenn Sie Epstein ansprechen, dann haben wir ja nachgewiesen, dass Epstein ein Erpressernetzwerk aufgesetzt hat. Also es ging ja primär nicht darum, dass sich Epstein selbst mit seinen Perversionen verwirklichen wollte, sondern er hatte ja einen ganz klaren Auftrag. Er war mit den unterschiedlichsten Geheimdiensten bestens vernetzt. Und es ging darum, prominente Personen und Entscheider zu kompromittieren und zu erpressen. Und das, was Sie vorher erwähnt haben mit den deutschen Konzernen, die jetzt in die USA gehen, das ist ja auch Erpressung. Das sind ja alles Mafia-Methoden.
Das sind alles Mafia-Methoden, das muss man auch sehen. Und man kann ja auch ganz konkret auch nachlesen in den Epstein-Files. Jeffrey Epstein hat bei Nicole Junkermann direkt angefragt, ich brauche jetzt, kennst du eine Frau so und so, die muss so und so sein, die brauche ich mal. Mhm. Ja? Und sagte sie, ja, kenne ich und bring ich zusammen. Mhm. Ja? Also
die hat auch deswegen, Material geliefert sozusagen.
Die hat's ja, Branche. Wenn man das so sagen, wenn man Menschen und junge Frauen als Material bezeichnet,
in der Branche jedenfalls wird sie so bezeichnet, als Material.
Richtig. Und deswegen in vielerlei Hinsicht ist sie eben die deutsche Ghislaine Maxwell, nicht? Mhm. Und ich hatte das eben auch im Bundestag ja auch gesagt, ja, wie die Zusammenhänge sind und wie viel Macht offensichtlich diese Frau hat. Das hat sich gezeigt darin, dass in dem offiziellen Video der Bundestagsfraktion nämlich ihr Name nachträglich gelöscht worden ist. 4-mal. In dem Originalvideo der Bundestagsfraktion, ja, ist ihr Name nicht mehr da. Er ist völlig rausgeschnitten worden.
Ja, wer hat dieses Video gemacht? Der Bundestag oder die AfD?
Das hat die AfD gemacht.
Und die AfD hat es rausgelöscht?
Die AfD hat es rausgelöscht, genau. Die Bundestagsfraktion. Und auf Druck von Nicole Junkermann. Ja? Mhm. Der Anwalt von Nicole Junkermann hat geschrieben, hat eine 2-Wochen-Frist gesetzt, ja, um nur eine Sache halt rauszukriegen. Und innerhalb von Stunden, ja, innerhalb von Stunden ist ihr gesamter Name gelöscht worden. 4-mal. Ja. Das muss man sich vorstellen. Und obwohl diese gesamte Rede, also meine Rede waren 14 Minuten, und da konnte ich zum ersten Mal im Bundestag auch sagen, dass ich Covid-19 präzise vorhergesagt habe. Das war ja ein Trick, ein Betrügertrick. Mhm. Ja? Auch das sozusagen sensationell zum ersten Mal. Ein Zusammenschnitt dieser Bundestagsrede hat in kürzester Zeit über 1 Million Aufrufe auf YouTube. Mhm. Ja? Also man kann das alles noch sehen, auch auf meinem Telegram-Kanal, Hage Schöning offiziell noch. Aber das Originalvideo, ja, da ist es gelöscht worden und bis heute. Und das wirft natürlich Fragen auf, wie man sagt, Moment mal, wie wird dann hier die freie Rede auch sogar noch halt in Parlamentsgebäuden, nicht? Das war ja in den Gebäuden des Deutschen Bundestages, diese Veranstaltung. Wie kann das sein? Mhm. Aber das ist eben Fakt.
Wir werden sehen, ob wir Post von den Anwälten von Frau Junkermann bekommen. Gleich mal an diese Adresse gerichtet. Da brauchen Sie schon sehr gute Argumente, dass wir etwas rauslöschen müssten. Bislang haben wir alle solchen Bemühungen abwehren können und alle Rechtskämpfe in dieser Hinsicht gewonnen. Ich sehe auch überhaupt nichts Verwerfliches, dass man Dinge, die offen liegen, sozusagen ja nur an die Oberfläche holt. Und Frau Junkermann dürfte da tatsächlich einige Dinge noch im Geheimen verborgen haben mit Jeffrey Epstein und auch ihren Investments, die noch gebracht werden
sollen. Sie haben völlig recht, ja. Und ich glaube, dass man gerade halt jetzt vor der Fußball-WM nochmal ihren Namen raushalten wollte, weil man nicht gerade Fußball-WM in den USA, da muss man sich fragen, Moment mal, die Rechte für diese Übertragung hatte Nicole Junkermann, die enge Vertraute von Jeffrey Epstein. Eben. Und das können Sie sogar in der Springerpresse bei Die Welt nachlesen. Ja.
Die Epstein-WM wird das dann.
Ja. Auch Nicole Junkermann hatte sogar auch versucht, halt hier Die Welt, die Springerpresse zu verklagen, nicht? Oder da auch gedroht. Sie sind gescheitert.
Ja.
Ja? Also man kann es sagen, man muss es sagen. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man das eben verstehen will. Mhm. Und es geht sogar noch viel weiter. Ich hatte im Bundestag ja auch gesagt, mit Palantir, Peter Thiel und auch Karwein 911 geht es eben auch um die Infiltration des Polizeiapparates. Das muss man sich vorstellen, ganz konkret, auch für den Bürger da draußen heißt es, Nicole Junkermann hat eine Software, nicht, die den Polizeinotruf anzapft, nicht, und managed. Mhm. So, das heißt, sie rufen das an, häusliche Gewalt oder irgendwie irgendetwas anderes, und dann hören die nicht nur mit, sondern die bekommen noch Zugriff auf alle ihre Handydaten, auf die Kamera, auf das Mikrofon, nicht, auf ihren Standort, nicht, ihre ganze Persönlichkeit. Das wird gemanaged darunter. Und das ist solche Software von Peter Thiel, nicht, genauso wie hier Epstein, Junkermann, die sind schon in einigen deutschen Bundesländern im Laufen. Mhm. In Nordrhein-Westfalen, in Hessen, in Bayern, nicht, und sogar auch in Baden-Württemberg. Und da kann man auch sehen, wurde das Polizeigesetz sogar noch geändert, wer da alles zugestimmt hat. Die Karteiparteien, CDU, SPD, Grüne.
Und in Baden-Württemberg auch die AfD.
Richtig.
Genau. Wir haben berichtet, da waren dann viele AfD-Fans auch böse und sauer. Wir haben uns dann nicht gerechtfertigt, weil wir das nicht tun, aber wir haben nur klargestellt, ja, nicht wir haben zu Palantir zugestimmt, sondern die AfD. Und wenn sie das machen, dann werden wir darüber natürlich kritisch berichten, weil aus unserer Sicht ist jeder, der der Machterweiterung von Palantir zustimmt, entweder dämlich, ja, oder Teil des Spiels. Ja. Es gibt nichts anderes und es gibt nichts dazwischen. Die Argumentation, dass man Palantir die Macht gibt, um die Sicherheit, die durch die Massenmigration gefährdet ist, herzustellen, das ist Globalistensprech und das ist genau das, die Leimrute, auf die jemand drauf tritt und nicht mehr runterkommt, wenn er es nicht kapiert hat. Ja.
Genau. Und deswegen gilt es ja jetzt auch, die guten Mitglieder in einer Partei zu schützen, ja, die auch den Mut haben, nicht freie Rede eben auch zuzulassen, nicht, und auch kritische Fragen zu stellen. Es geht darum, diese Personen zu schützen und viele andere, die Gutes wollen. Ja. Es geht dabei aber auch darum, die Bevölkerung zu schützen vor diesem Polizeinotruf. Absolut. Und es geht mir auch gerade halt auch noch als Reserveoffizier der Bundeswehr geht es mir da auch, so Beamten und Kollegen auch zu schützen, im Polizeiapparat auch. Ja, deswegen muss man sagen, stopp, diese Software wollen wir nicht einsetzen, die ist nicht sicher. Nicht? Also da muss auch an der Basis, muss auch der Widerstand da sein, um zu sagen, stopp mal, wir wollen das nicht haben, wir wollen das nicht benutzen. Wir müssen nochmal darüber sprechen, auch in den Parlamenten, genauso wie in den Polizeipräsidien müssen wir darüber sprechen. Wollen wir wirklich hier eine Palantir-Software von Peter Thiel? Wollen wir hier eine Carbine-Software haben von Nicole Junkermann und Jeffrey Epstein in Deutschland? Und das ist in einigen Bundesländern ja der Fall.
Ja.
Da müssen wir sagen, nein. Ja. Und solche Skandale, wenn das dann halt auch noch die Gesetze dafür geändert werden, nicht in Landesparlamenten, die muss man eben aufdecken. Da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie das tun.
Es ist ganz wichtig, dass wir an diesen Dingen dranbleiben. Ich möchte noch eine Abschlussfrage zu Frau Junkermann stellen. Sie ist sozusagen, wir haben die Verbindungen aufgezeigt, aber sie ist ja noch in anderen Unternehmen auch investiert, also nicht nur bei Gas, sondern Sie haben es angedeutet im Vorgespräch auch irgendwie in der Bioforschung oder Biotechnologie oder ähnliches.
Ja, und da wird es ganz gruselig. Aber tatsächlich ist Nicole Junkermann auch in Biotechnologieunternehmen investiert wie Gordian Technology, nicht? Gordian Biotechnology. Und das ist ein Unternehmen, das Gifte testet, das mit Daten, AI, sozusagen Menschen und Tiere nachstellt und bestimmte Medikamente, wie genauso andere Zellgifte, eben testet und sieht, wie wirken sie, sehr, sehr individuell. Und da kann man natürlich auch jetzt wieder sagen, na gut, das ist doch toll, genauso wenn der Notruf halt von Al Capone abgehört wird, nicht? Von der Mafia. Wenn die eine technische Innovation haben, ist doch toll. Nein. Und wenn dann halt auch noch in der Medikamententestung, nicht, ein solches Unternehmen hochgezogen wird, mehr mit diesem Hintergrund, nicht Gordian, dann muss man wirklich da Angst und Bange haben, weil da geht es ja, wie Sie selber auf Ihrer Website schreiben, so um Toxicity, also um Gifte, um Toxizität. Das machen sie eben zusammen und führen diese ganzen Daten zusammen. Und darum geht es nämlich letztendlich auch im Großen, was Palantir, was Peter Andreas Thiel macht, was Jeffrey Epstein mit Rechenzentren, mit Leslie Wexner zusammen in Ohio, Columbus gemacht haben, diese Datensammlungen zusammenführen. Und das ist letztendlich, führt es alles eben auf eine digitale Weltkontrolle. Unsere persönlichen Biodaten, genauso wie unsere persönlichen Daten halt, die wir mit Behörden, mit Polizei haben. Und da müssen wir gerade halt hier in Europa sagen, stopp, wir erkennen, wer es ist, wer dahinter steht. Und wir lassen es nicht zu, wir benutzen das Ganze nicht. Und mit den eigenen Worten auch, dieses Gordian Technology, das ist gruselig. Und Sie sagen selber, at a scale never before thought possible. Das heißt, das hat Dimensionen, die man sich vorher noch nie vorstellen konnte. Und das ist, wenn man wirklich in diese Unternehmen, in diese Technologie reingeht und einfach denkt, oh, wenn das jetzt Verbrecher haben, was kann daraus werden? Und da muss man sagen, einfach stopp und nein zu dieser technokratischen Mafia.
Da möchte ich auch zu dem Buch kommen, das Sie mir heute mitgebracht haben. Ich zeige es mal ganz kurz her. Es ist druckfrisch hier, die digitale Kontrolle. Sie hatten es vorhin schon angesprochen. Ist neu in Ihrem Verlag erschienen. Ist auch ab sofort im Auf-1-Shop erhältlich. Und es geht tatsächlich um die UN-Agenda, um die Zukunftstechnologien, die zu unserer Kontrolle eingesetzt werden sollen. Der Autor spricht hier von der Weltkontrolle. Das ist letzten Endes das große Bild, auf das alles hinausläuft, was wir heute auch besprochen haben. Zerstörung, Great Reset für Europa. Wir geben uns in die Abhängigkeit und können dann aber auch nicht mehr rebellieren, weil wir im digitalen Gefängnis gefangen sind.
Genau, richtig, ja. Und global für die Welt setzt es eben die UNO auf, ja? Die United Nations. Und dazu gibt es die eben diese Agenda 2030 und die hat Jakob Nordengaard halt wirklich genau abgearbeitet, hat es den Personen und den Projekten wirklich zugeordnet und konnte wirklich zeigen, was dahinter steht. Das ist wirklich gut verständlich, wenn man sieht, wie diese ganzen Sachen eben ineinander greifen, nicht? Und dass wir eben nicht diesen Institutionen vertrauen, wo wir sagen, oh, Chaos können wir jetzt den einzelnen Staaten und so zwielichten Figuren wie Trump und anderen jetzt dort glauben, müssen wir das dann alles einer übergeordneten technokratischen Organisation wie der UNO geben oder so wie einen privaten Mafia-ähnlichen Verein wie das Board of Peace in Gaza. Ja? Da müssen wir sagen, nein, wir haben das Ganze durchschaut, wir lachen drüber und machen dort nicht mit. Und ich freue mich jetzt auch auf Ihren 5. Geburtstag, der da ist, wo wir auch die Erfolge, die wir ja eigentlich auch schon so oft haben, weil wir so vieles aufgedeckt haben und einiges auch verhindern konnten, das müssen wir eigentlich noch mehr feiern.
Das ist absolut so. Man muss sehen, was die Aufklärung vorangebracht hat. Ja, ich glaube, ich kann mich nur erinnern, vor dem 1. Geburtstag hatten wir eine Sendung aufgenommen. Da waren gerade die Affenpocken ganz aktuell, ja, im Jahr 2022. Und Sie haben auch gesagt, ja, informiertes Lachen. Wir lachen sie aus, die Affenpocken. Und das haben auch weltweit die Menschen getan. Und deswegen hat das einfach nicht funktioniert. Vielleicht noch ein Satz zum Hunter-Virus. wenn ich Sie schon hier habe, ist das ernst zu nehmen?
Nein. Also kurz gesagt, ha, Hunter. Hunter-Virus ist wirklich nur ein Halbsatz wert. Okay. Ja. Also das ist sozusagen...
Nicht groß ausgerollt.
Das ist die Erhaltungsdosis für die Leute, die... Ja, ein Teil der Ahnungslosen sind, die nicht aufgeklärt sind. Dann hört man wieder, oh ja, Moment, da ist doch noch was mit Viren und dieses Seuchenschiff dort. Nein, Hunter-Virus es ist lächerlich, was dort gespielt wird.
Es wird nicht groß aufgeblasen, sagen Sie, es ist eine kleine Zwischenkampagne sozusagen, um es in Erinnerung zu behalten. Oder wie Bill Gates in seinem Buch 2022, wie wir die nächste Pandemie verhindern können, geschrieben hat, ja, wir müssen das Thema Pandemien an der Tagesordnung halten. Ja, so etwas ist das sozusagen jetzt
einfach. Absolut, ja. Deswegen keine Angst vor Hunter-Virus. Ja. Da gibt es andere Sachen, die wichtiger sind, die auch tatsächlich gespielt worden sind. Das muss man nochmal auch sagen. Auch Erfolge, nicht auch nochmal benennen, die wir hatten. Sie sagten richtig, die Affenpocken. Ja. Das muss man sich nochmal klar machen. Covid-19 ist ausgerufen worden, halt die große Pandemie von der UNO, von der WHO, Gesundheitsorganisation. Ja? Und fast alle haben mitgemacht. Ja. Ja? Die Staaten, Regierungen sowieso, alle in der Welt. Auch der Iran, auch Russland, auch China. Alle haben sie mitgespielt. Und dann hat die WHO genauso auch eben die Affenpockenpandemie ausgerufen. Und was haben wir gemacht? Wir haben drüber gelacht. Ja? Wir haben drüber gelacht. Sie mussten das abblasen einfach so. Wir haben sie nicht mehr ernst genommen. Das ist ein riesiger Erfolg. Und es war jetzt auch ein großer Erfolg, dass wir auch den Angriff aufs Mikrobiom gestoppt haben. Denn das hatte ich ja auch im Bundestag jetzt vor ein paar Wochen eben auch sagen können dabei. Und da war es gerade nur eine Woche her, wo das anlief, dass man tatsächlich die Massenabgabe von Antibiotika gemacht hat, nicht an gesunde Menschen. Das ist der ganz wichtige Punkt. Man hat gesagt, oh, jetzt ist hier ein Killer-Virus in England, in Neuseeland und auch in Frankreich. Und die haben Zehntausende von Antibiotikadosen wegen 2 Todesfällen gegeben. Zehntausende gesunde sozusagen hier mit Antibiotika, die Zerstörung der gesunden Darmflora, das ist das Mikrobiom. Ja. Und das nicht nur halt in England, sondern gleichzeitig auch in Neuseeland, in Frankreich. Ja. Und auch die deutsche Presse, der Spiegel, hat darüber berichtet, Panik gemacht. Ja. Der deutsche Tagesspiegel, diese Mainstream-Zeitung, hat geschrieben, das ist wie Covid 2.0. Ja. Und hat diese Panikbilder gezeigt. Ja. Und weil wir das eben ausbreiten konnten, weil es das Buch gibt dazu, Angriff aus dem Mikrobiom, weil mutige Abgeordnete dort haben mich auch sprechen lassen im Bundestag, konnte ich das eben auch mit nennen.
Ja.
Und haben wir jetzt was davon gehört? Nein. Also ich kann da, glaube ich, jetzt Entwarnung geben. Dieser Versuch des Angriffs aus dem Mikrobiom, der ist abgewehrt worden.
Diese eine Schlacht.
Richtig, diese eine Schlacht ist da. Mhm. Aber sie werden es wieder versuchen, sobald die Aufmerksamkeit weggeht. Mhm. Sobald halt ja nicht mehr die Unterstützung da ist und die Leute das nicht ernst genug nehmen. Aber ich hoffe, dass wir heute eben zeigen konnten, es geht wirklich jedem dort ans Portemonnaie, an die Existenz, an die Gesundheit, die Jobs, ja, die gehen alle wegen Gas, wegen der Preise in die USA rüber. Damit wird sozusagen dieser Piratenstaat jetzt dort eingeführt. Andere werden halt dort ausgeknipst. Sie spielen auf einer höheren Ebene zusammen. Das ist das eine. Aber wir können es an Personen wie Nicole Junkermann, nicht, die enge Vertraute von Jeffrey Epstein, klar machen. Und da bin ich positiv, dass wenn wir auch diese Erfolge weiter feiern und diese Aufklärung weitertragen, dass wir es letztendlich halt auch schaffen, in Europa etwas Neues zu schaffen, also ein besseres Normal. Nicht zurück zum alten Normal, kein Make Again, auch kein New Normal, kein neues Normal, wie das Klaus Schwab mit dem World Economic Forum will, auch kein Board of Peace beim World Economic Forum, sondern eine bessere Welt, insbesondere in Europa.
Das ist ein schönes Schlusswort, da möchte ich mich anschließen. Das ist tatsächlich ja auch unser beider Mission, durch Aufklärung die Leute ins Bewusstsein zu bringen, damit sie anders handeln, wie sie bisher gehandelt haben. Nämlich nur, wenn die Masse alles erduldet und mitmacht, können diese ganzen Operationen tatsächlich durchgehen. Wenn die Masse, wir haben es bei Corona gesehen, zu einem relevanten Teil verweigert, nicht mitspielt oder sogar dagegen rebelliert, dann ist das Spiel vorbei. Und das haben sie ja immer wieder mit Vergleichen mit der Mafia gebracht. Mit der Mafia macht man keinen Deal und das werden wir auch in Zukunft nicht machen. Danke vielmals, Herr Schöning, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, dass Sie extra aus dem hohen Norden angereist sind. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch.
Ich mich auch.
Und ich danke Ihnen, dass Sie dran geblieben sind, wenn Ihnen Interviews wie diese etwas wert sind, wenn Sie wollen, dass wir dranbleiben können. Heiko Schöning hat die mangelnde Unterstützung angesprochen. Wenn Sie wollen, dass es fortgesetzt wird und dass es weiter Aufklärung geben kann, bei Auf1 bekommen Sie die tagtäglich, dann unterstützen Sie uns bitte mit Ihrer Spende. Leiten Sie unbedingt diese Sendung weiter und versuchen Sie Menschen, die sich noch für Zusammenhänge interessieren, mit Sendungen wie dieser zu informieren. Und ich nehme mir für heute etwas ganz Schönes mit, nämlich das ganze Chaos, das man in der Welt gerade in den ersten 5 Monaten in diesem Jahr mitbekommen hat. Das hat heute wieder einmal ein größeres ganzes Bild bekommen. Wenn es Ihnen auch so gegangen ist, dann ist das ja eine schöne Motivation, die Sendung weiterzuleiten. Bis zum nächsten Mal bei Auf1.